Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch.
Und mit Geist.
Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zur Feier der Eucharistie. An diesem Sonntagmorgen hier in unserem Dom und über die Medien, über domradio.de, Internet und Fernsehen mit uns verbunden. Der fünfte Fastensonntag. Er heißt auch Passionssonntag. Am kommenden Wochenende, am kommenden Sonntag, beginnt mit dem Palmsonntag die heilige Woche, die Karwoche. Und heute, an diesem Sonntag, wurden die Kreuze verhüllt in unserem Dom, auf dem Altar, am Dreikönigenschrein, über dem Dreikönigenschrein. Alle Kreuze, die Sie im Dom finden, sind verhüllt. Und nicht nur bei uns. Wir nähern uns der wichtigsten Woche unseres Glaubens. Enthüllt werden die Kreuze dann am Karfreitag. In der Karfreitagsliturgie, wenn das Kreuz gezeigt wird, an dem unser Herr Jesus Christus für uns gestorben ist. Der Passionssonntag nimmt noch einmal ganz besonders das in den Blick, was in der österlichen Bußzeit uns aufgetragen ist. Unser Leben in den Blick zu nehmen, neu auszujustieren, uns an der Botschaft der Liebe zu orientieren. In der Lesung aus dem Propheten Jesaja heißt es, dass wir nicht an das Vergangene zurückdenken sollen, dass wir nicht darin gefangen sind, in dem, was war. Seht, ich mache alles neu, sagt Gott. Und auch im heutigen Evangelium hören wir von einer Begegnung Jesu mit einer Frau, die eben nicht auf ihre Vergangenheit, auf das, was geschehen ist, festgenagelt wird, sondern der eine Zukunft eröffnet wird. Blicken wir wie immer zu Beginn der Eucharistie auf unser eigenes Leben, auf das, wofür wir dankbar sein können, das, was wir erlebt haben in der vergangenen Woche, die Freude, die wir geschenkt oder selber erfahren haben. Blicken wir auf das, was uns traurig gemacht hat. Und auch, wo wir falsch gehandelt haben, ja, Schuld auf uns geladen haben. Und bitten wir den Herrn um sein Erbarmen, dass er alles von uns nehme, damit er auch unser Leben neu machen kann, im Weg auf Ostern hin. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld.
Und schenke uns dein Heil.
Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr.
Amen.
Thank you.
Lasset uns beten.
Herr unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer bahnt, einen Pfad durch gewaltige Wasser, der Wagen und Rosse ausziehen lässt, zusammen mit einem mächtigen Heer. Doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf. Sie sind erloschen und verglüht wie ein Docht. Der Herr spricht: Denkt nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr. Siehe, nun mache ich etwas Neues. Schon sprießt es, merkt ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Wüste und Flüsse durchs Ödland. Die wilden Tiere werden mich preisen, die Schakale und Strauße, denn ich lasse in der Wüste Wasser fließen und Flüsse im Ödland, um mein Volk, mein Erwähltes, zu tränken. Das Volk, das ich mir geformt habe, wird meinen Ruhm verkünden. Wort des lebendigen Gottes.
Großes an uns getan, da waren wir fröhlich. Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Sagte man unter den anderen Völkern, der Herr hat an ihnen Großes getan. Ja, Großes hat der Herr an uns getan. Da waren wir fröhlich. Wende doch, Herr, unser Geschick, wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. gehen hin unter Tränen und tragen den Samen zur Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Garben ein.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Schwestern und Brüder, ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles überragt. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm erfunden zu werden. Nicht meine Gerechtigkeit will ich haben, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Jesus Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott schenkt aufgrund des Glaubens. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft in seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes.
Christus, König und Erlöser. Kehrt um zum Herrn von ganzem Herzen, denn er ist gnädig und barmherzig. Langmütig und reich an Güte.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm, er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, die Erzählung von der Ehebrecherin gehört sicherlich mit zu den bekanntesten und auch eindrucksvollsten Texten des Johannesevangeliums. Auf den ersten Blick geht es um einen Ehebruch und seine Bestrafung. Wohl auf dem Weg zum Gericht bringen die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu Jesus und erklären ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Man fragt sich, gehören zum Ehebruch nicht immer zwei? Wo ist denn der Mann? Warum bringen sie ihn nicht mit? Ist er ihnen entkommen? Die Antwort geben die Schriftgelehrten selbst. Sie sagen: Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Schaut man aber im Gesetzesbuch des Mose nach, so ist man überrascht. Denn dort heißt es im Buch Deuteronomium: Wenn ein Mann dabei ertappt wird, wie er mit einer verheirateten Frau liegt, dann sollen beide sterben, der Mann und die Frau. Du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Und hier, eine Hälfte der Realität wird von den Schriftgelehrten ausgeblendet. Die volle Gesetzesforderung scheint selbst bei ihnen in Vergessenheit geraten zu sein. Sie wollen Recht schaffen, aber ohne den Freiraum anzutasten, den Männer sich wohl auch damals schon zugestanden haben. Dass die schuldig gewordene Frau ihrerseits sterben muss, ist für die Ankläger klar. Und dennoch legen sie Jesus diesen Fall zur Beurteilung vor. Das eine sagt Mose, was sagst du? Ganz klar, sie wollen Jesus mit dieser Frage auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Würde er nämlich in seiner allgemein bekannten Barmherzigkeit und Liebe zu den Sündern für die Aussetzung der Strafe eintreten, dann würde er öffentlich die Autorität des Mose und damit auch die Autorität Gottes antasten. Wenn er die Frau nicht verteidigt, können sie sagen, er ist gar nicht so anders, wie ihr meint, dieser Jesus von Nazareth. Es zeigt sich, sie haben, die Schriftgelehrten, alles klar. Sie wollen gar keine Antwort als Rechtsbelehrung. Sie wollen kein anderes Argument hören. Für sie ist klar, dass die Frau getötet werden muss. Man hat sie quasi bereits gerichtet, bevor sie beim Gericht war. Sie hat eigentlich jetzt schon keine Zukunft mehr. Dafür ist die Todesstrafe das deutlichste Zeichen. Und indem sie die Anklagenden, indem sie die Schriftgelehrten beabsichtigen, die Frau hinzurichten, stehen sie automatisch für sich betrachtet auf der Seite der Guten. Da ist die Verbrecherin, hier sind wir die Gesetzeshüter. Vielleicht stellen sie sich auch bewusst auf diese Seite und denken so wie der Schriftgelehrte in einer anderen Stelle des Evangeliums, der in den Tempel kommt, zusammen mit einem Sünder, der in der Stille betet, vergib mir. Und der Pharisäer kommt und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Aus dieser Haltung heraus agieren die Schriftgelehrten und versuchen vielleicht insgeheim auch mit dem Bösen in ihrem eigenen Herzen fertig zu werden. Denn so etwas Schlimmes haben sie ja nicht getan. Aber ein solches Denken, sich über andere zu erheben und deren Schuld zu betonen, das ist ein trügerisches und gefährliches Unterfangen. Darauf macht Jesus aufmerksam, wenn er in der Bergpredigt sagt und fragt, warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Warum fixiert man sich immer wieder auf den Splitter im Auge des anderen? Wohl weil man es nicht ertragen kann, festzustellen, dass man einen Balken im Auge hat. Es ist immer besser, auf andere zu schauen. Das kennt auch der Apostel Paulus. Er schreibt im Römerbrief, darum bist du unentschuldbar, wer du auch bist, o Mensch, wenn du richtest. Denn worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selbst, weil du, der Richtende, dasselbe tust. Gerne blicken wir auf die anderen. Gerne sehen wir die Fehler der anderen. Ungern blicken wir auf uns, auf das, was nicht in unserem Leben gelingt, gut und heil ist. Und das gilt dann eben auch für diese Ankläger, die mit der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, zu Jesus kommen. Jetzt können Sie fragen, ja, aber sie war doch eine Ehebrecherin, die Schriftgelehrten doch sicher nicht. Aber Jesus, der die Abgründe des menschlichen Herzens kennt, gibt ja an einer anderen Stelle des Evangeliums die Antwort. Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und wer ist davon frei? Wer von diesen Schriftgelehrten? Das also ist die Ausgangssituation. Menschen, die sich selbstgefällig über andere, eine andere erheben. Und wie geht jetzt Jesus mit der Frage, mit der Fangfrage um? Er neigt sich zu Boden und schreibt auf den Boden. In einer anderen Übersetzung heißt es, er schreibt in den Staub. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die die Heilige Schrift genau kennen, werden vielleicht verstanden haben und sich erinnert haben an eine Stelle, die beim Propheten Jeremia steht. Da heißt es, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen werden, zu Schanden, die sich von mir, von Gott abwenden, werden in den Staub geschrieben. Denn sie haben den Herrn verlassen, den Quell lebendigen Wassers. Die Namen derer, die sich von Gott trennen, die sich von ihm absondern, die ihm und seiner Botschaft der Liebe den Rücken zuwenden, deren Namen werden in den Staub geschrieben. Und dadurch, dass jetzt Jesus in den Staub schreibt, erinnert er an diesen Ausspruch des Propheten und sagt damit, auch eure Namen müssten in den Staub geschrieben werden. Auch ihr seid Sünder, ihr, die ihr gerade die Ankläger seid. Aber sie geben sich nicht zufrieden. Er malt, zeichnet in den Sand. Und sie, so heißt es im Evangelium, fragen hartnäckig weiter. Und jetzt steht er auf. Das Aufstehen ist doch eine Position. Jetzt sage ich etwas. Jetzt verkünde ich es euch. Und er erklärt ihnen stehend, klar, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und dieses Wort jetzt, dieses Wort bleibt nicht ohne Wirkung. Der Evangelist schreibt, als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Und zurück bleiben nur Jesus und die Frau. Und Jesus ist wieder in die Hocke gegangen. Und dann blickt er auf und beendet das Gespräch mit den Worten, hat dich keiner verurteilt? Auch ich verurteile dich nicht. Liebe Schwestern und Brüder, dieser Freispruch Jesu ist keineswegs eine Verharmlosung der Situation, dass die Frau einen Fehler gemacht hat, eine Sünde begangen hat. Aber Jesus weiß um all die guten Antriebskräfte, die in ihrem Leben gegenwärtig sind, trotz Schuld und Versagen. Und deshalb bindet Jesus keinen Menschen an seine Vergangenheit. Nicht den Zöllner, nicht den Aussätzigen, nicht die Sünderin, sondern er eröffnet jedem Menschen immer wieder eine Zukunft. Und deshalb ermuntert er die Frau, der er sagt, geh, sündige von nun an nicht mehr. Lass das hinter dir, was gewesen ist. Blick nach vorne, du hast dein Leben vor dir. Geh, sündige von jetzt an nicht mehr, das heißt dann auch, von jetzt an sollst du nicht mehr in der Sünde dein Streben nach Glück zu gestalten suchen. Gestalte dieses Streben nach Glück, nach Leben dadurch, dass du Gutes tust. Denn das Gute lässt dich leben. Liebe Schwestern und Brüder, aus diesem Evangelium, mitten in der Fastenzeit, ergeben sich für uns auch persönlich im Jahr 2019 wichtige Fragen. Wie urteilen und verurteilen wir? Sperren wir nicht auch manchmal unsere Nächsten ein in das Gefängnis einer misslungenen Vergangenheit? Den kenne ich. Der ist für mich tot, abgeschrieben. oder lasse ich den anderen aus diesem Gefängnis herauskommen? Stoße ich nicht manchmal auch andere Menschen nach unten, um mich zu erheben? Ich bin froh, dass ich nicht so bin wie der. Im Vergleich zu dem bin ich noch ganz okay. Sehe ich in meinem Auge den Splitter, der vielleicht sogar ein Balken ist? Oder übersehe ich ihn, weil ich nur die Fehler bei anderen suche? Menschen, die so handeln, immer nur die anderen im Blick haben, sich selbst erheben. Solche Menschen nennt Jesus Heuchler. An mancher Stelle wirft er das dann auch den Pharisäern vor. Wir müssen sicherlich auch mit Blick auf die Geschichte der Kirche und auch auf aktuelle Vorkommnisse und die Verbrechen, die Missbräuche, die passiert sind, auch das Wort Heuchler manches Mal in den Blick nehmen. Dass von anderen etwas gefordert wird, was einige dann selber in ihrem Leben bei weitem unterschritten haben, sogar Verbrechen begangen haben. Heuchler haben den Bezug zur eigenen Realität verloren. Und deshalb sagt Jesus im heutigen Evangelium: Achte vielleicht auch auf die Fehler derer, über die du dich am meisten ereiferst. Denn vielleicht erkennst du ja auf diese Weise deine eigenen Probleme, vor allem jene, die du nicht wahrhaben willst. Deck alles auf, was in dir ist, was dunkel ist. Und lass alles von mir heilen, lass dir von mir helfen, damit du frei und froh deinen Weg gehen kannst. Liebe Schwestern und Brüder, noch einmal, Jesus bagatellisiert die Sünde nicht. Aber er sagt zu der Frau und zu jedem von uns heute: Ich binde dich nicht auf deine Vergangenheit. Ich möchte dich an deine Zukunft binden. In deinen Taten und auch trotz deiner Sünden steckt deine spezifische Möglichkeit, deine Talente, deine Charismen. Es gibt in dir starke Antriebe, dass du etwas Gutes oder etwas Besseres in deinem Leben gestalten kannst. Blicke nicht zurück. Das sagt auch schon Paulus: Ich blicke nicht auf das zurück, was hinter mir liegt. Er hat einmal Christen verfolgt. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Er ist der große Apostel, der Verkünder der frohen Botschaft geworden. Der heilige Augustinus hat vorher ein Leben geführt, das nun wahrlich nicht gottgefällig war. Und dann hat er sich ausgestreckt nach dem, was vor ihm lag. Jesus fordert jeden und jede von uns auf: Handle von jetzt, von heute an, noch einmal ganz bewusst und jeden Tag neu, so, dass dein Tun nicht auf ein totes Gleis führt, in der Vergangenheit verhaftet, sondern fahr mit Gott, fahr mit der Liebe auf einem Gleis in die Weite des Lebens hinaus. Eine wahrhaft frohe Botschaft. Amen.
Credo in unum Deum,
Pater omnipotentem, Patronem coelum et terram, Visibilium omnium, et invisibilium.
Et in unum Deum, Jesum Christum,
Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt, um uns Menschen zu erlösen. Am Kreuz hat er uns das Heil erworben. Voll Vertrauen rufen wir zu dir.
Wir beten für die Kirche, dass sie sich erneuere durch die Feier des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Gott, unser Vater, wir beten für unser Land und die Länder der Europäischen Union, dass sie neu den Blick auf die christlichen Wurzeln unseres Kontinentes richten und gute gemeinsame Lösungen für die aktuellen Herausforderungen finden. Gott, unser Vater, wir beten im Anliegen des bischöflichen Hilfswerk Miserior, dass wir mithelfen, gemäß dem diesjährigen Leitwort notleidenden Menschen, besonders Jugendlichen in El Salvador, eine lebenswerte Zukunft zu schenken. Gott, unser Vater, wir beten für jene, die den Ruf in die Nachfolge deines Sohnes verspüren, dass sie diesem Ruf von ganzem Herzen und mit Freude folgen. Gott, unser Vater, wir beten für die Gläubigen in unserem Erzbistum Köln, dass wir den Mut finden, den Menschen die reichen Antworten des Evangeliums auf ihre Anfragen zu geben. Gott, unser Vater, wir beten für alle unsere Verstorbenen, besonders für unsere verstorbenen Domkapitulare und Weihbischöfe, dass sie teilhaben an der Auferstehung deines Sohnes. Gott, unser Vater,
allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns als dein Volk zusammengerufen. So höre unser Beten und schenke allen Menschen neu dein Heil durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Die Kollekte ist heute für das Hilfswerk Miserior und Ihnen herzlich empfohlen.
Thank you.
Lasset uns beten. Erhöre uns, allmächtiger Gott. Du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebe die Herzen.
Wir haben sie mein Herr.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns von Neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das unvergängliche Heil zu wirken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den ersten Tag der Woche, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du Gott, den Herrlichen.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.
Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen.
Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche durch ihren Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir.
Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich.
Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf unseren Glauben und auf den Glauben deiner Kirche. Und schenke ihr und allen Völkern nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Und mit deinem Geist.
Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft.
Und auch mit dir.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt. Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
Liebe Schwestern und Brüder, noch einige Hinweise und Einladungen für die vor uns liegenden Tage. In der Fastenzeit laden wir herzlich ein zum Kreuzweg im Dom, immer freitags um 17.45 Uhr mit anschließender Abendmesse. Zur geistlichen Musik am Dreikönigenschrein am Freitag um 20.15 Uhr laden wir ebenfalls herzlich ein. Der Kölner Domchor singt Musik zur Karwoche. Am kommenden Sonntag, dem Palmsonntag, entfallen hier im Dom die Messen morgens um 8 Uhr und 9 Uhr. Dafür feiern wir um 8.30 Uhr eine heilige Messe in der Minoritenkirche. Dazu laden wir auch herzlich ein. Um 9.45 Uhr steht unser Erzbischof der Palmweihe in der Minoritenkirche vor. Die anschließende Prozession zieht zum Dom, wo dann Kardinal Wölki hier das Pontifikalamt feiern wird.
Ihnen allen von nah und fern einen gesegneten Sonntag und noch eine gute österliche Bußzeit in der Vorfreude auf das größte Fest unseres Glaubens. Bitten wir den Herrn um seinen Segen für uns, für alle Menschen guten Willens, besonders für unsere Kranken und die Menschen in den Kriegs- und Krisenregionen unserer Welt. Der Herr sei mit euch. Es segne und begleite euch der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gehet hin in Frieden.
Amen.